Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
Soll ich noch irgendeine Fake-Anmoderation machen? Aber mir ist nichts eingefallen.
Was meinst du mit Fake?
Ja, wie bei einem letzten Podcast, aber mir ist nichts eingefallen, was witzig wäre.
Siehst du diese Karte?
Die unfassbare Podcast. Welche Karte? Ja, ich sehe die Karte, Eiko.
Merkst du die ja, ohne sie mir zu erzählen?
Ja.
Ich stecke jetzt die Karten wieder weg. Okay.
Das ist die Herz 7.
Das ist richtig.
Ich habe es ja gesagt.
Ja, das ist auch richtig.
Ein schlechter Trick, vor allem ohne Kamera.
Ich hatte meine Kamera an.
Ich sehe bei dir immer nur so einen seltsamen Kater, ja. Der sagt, looking for phone.
Ja, ich habe so eine geile App entdeckt, mit der man das Handy zur Webcam machen kann. Das ist sehr praktisch, weil ich bei den Videokonferenzen für die Schule auf meinem iPad schreiben kann, mich die Schüler über das Handy als Webcam sehen können und ich am PC-Monitor sehen kann, wer da ist und sich meldet.
Ist das dann, macht das Handy das per Bluetooth oder wie läuft das?
Übers WLAN macht es das.
Das war gerade fast so kompliziert wie der Plot von Now You See Me 2, was du gerade geschrieben hast. Überzuleiten. Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliff Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Bis jetzt.
Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Ausnahmeschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
Ich bin David Copperfield.
Das war wie aus der Pistole geschossen. Das wird mit jedem mal so ein bisschen später, habe ich das Gefühl.
Das war Dumbledore.
Das war Epi. Ja,
das geht richtig gut los heute.
Wir sprechen heute über einen Zaubererfilm mit Daniel Radcliffe, der aber nicht Harry Potter ist. Ist das gut? Ist das irgendwas? Nee, ne? Wir sprechen über Die Unfassbaren 2 oder Now You See Me 2 oder wie der Film eigentlich heißt, Now You See Me, The Second Act.
Ich dachte, du sagst Now You Don't.
Nein, Now You Don't heißt er nicht. Und ja, Eiko, du hast dich schon zweimal, glaube ich, darüber beschwert. Die Autoren haben versucht, das durchzubekommen. Die Produzenten wollten das nicht.
Ach, echt? Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Es gibt mehrere, ich meine, ist ja nicht fast
und wieder
dieser Weise gesagt, hättest du Recherche gemacht, wäre das wahrscheinlich das Erste, was du gefunden hättest.
Ich habe einiges an Recherche betrieben.
Hättest du dich informiert, Eiko?
Es gibt 50.000 Artikel darüber. Die wollten das so nennen oder irgendwie als Kompromiss Now You See Me, Now You Don't. Also komplett. Aber die Produzenten haben scheinbar gedacht, wenn eine 2 nicht hintersteht, dann verstehen die Leute nicht, dass das der zweite Teil ist.
Oh, diese Produzenten immer. Gut, dass wir keinen Produzenten haben.
Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist.
Wenn wir Produzenten hätten, würden die wohl wahrscheinlich so Sachen sagen wie, mach doch nur Folgen, die eine halbe Stunde lang sind. Kein Smalltalk.
Tatsächlich eine Herausforderung.
Nicht zwischendurch so unwichtige Fragen wie zum Beispiel, wenn ihr euch entscheiden könntet, hättet ihr für immer die Stimme von Dumbledore oder lieber die Stimme von Fresh Dumbledore?
Genau, das entscheiden wir jetzt nicht.
Ich von Fresh Dumbledore.
Ja!
So, die Richtung.
Ich hab Post, passt für mich.
Okay, wie lange sind wir jetzt drin? 5 Minuten? Das ist schon der schlimmste Anfang, den wir je hatten.
Wollen wir nochmal von vorne machen? Sollen wir nochmal von vorne machen, ohne was zu schneiden?
Ich ficke deine Oma ins Koma.
Für alle Leute unter 40, das waren gerade Zitate aus den sehr alten YouTube-Videos von Fresh Dumbledore von der deutschen YouTuberin Cold Mirror. Das kennt man, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, sonst nicht.
Das war aber ein Zitat von einem Album von ihr, glaube ich.
Ja. Ist mir scheißegal, was das war.
Oder von der EP.
Now You See Me 2. 1000 Artikel, die sagen, dass der Titel anders sein sollte. Und ich Eiko, auch. du hast eine Zusammenfassung für uns vorbereitet und so ein bisschen ist deine Zusammenfassung wie so eine Rebellion, habe ich das Gefühl. Aber lies sie erstmal vor.
Now You See Me ist ja im Prinzip eine Filmreihe. Zwei Filme haben wir schon. Es geht um Folgendes. Eine Gruppe von Zauberern und Trickdieben tut sich als die Four Horsemen zusammen, um als moderne Robin Hoods von den Reichen zu nehmen und ihrem jubelnden Publikum zu geben. Hm? Punkt, Teil 1. Aber leider wissen sie selbst nicht so genau, warum sie das tun.
Und ja,
Punkt, Teil 2 kommt dann später.
Nee, sag doch jetzt, was ist dein Punkt für Teil 2, oder?
Ja, das kommt später. Es spielen mit Jesse Eisenberg, Isla Fischer, Mark Ruffalo, hilft mir weiter.
Daniel Radcliffe im zweiten
Franco,
Teil.
Morgan Freeman, Michael Caine, Christopher Nolan.
Christopher Nolan spielt nicht mit.
Spielt nicht mit, aber es kommt einem so vor, als ob er irgendwie mit dabei gewesen wäre. Da kommen wir vielleicht später zu.
Interessant. Ich finde, man kann über den zweiten Film nicht sprechen, ohne über den ersten gesprochen zu haben. Und man kann über den ersten nicht sprechen, ohne ein bisschen Kontext. Denn der erste Now You See Me war ein Überraschungshit im Jahr 2013. Haben nicht so viele Leute mit gerechnet, dass das ein großer Hit wird, weil es kein Marvel-Film ist, weil es kein Star Wars-Film ist, weil es kein Batman-Film ist. Es ist ein Thriller für sich stehend, der rauskam und auf einmal die Leute überzeugt hat. Zumindest wenn man nach dem Budget geht. Beide Filme haben ziemlich...
Box Office meinst du wahrscheinlich.
Was habe ich gesagt?
Budget.
Ja, das Budget war auch... Aber tatsächlich auch der höchstbudgetigste, ist das ein Wort? Der meiste Geldfilm, den wir... gesehen haben seit, ich glaube, fast Harry Potter, kann das sein? Also der erste hat 75 Millionen gekostet, der zweite hat knapp 90 Millionen gekostet. Das ist, wie viel ist das gerechnet in Kill Your Darlings? Das sind, warte mal.
Schon echt viel, ey.
Das sind über
10-mal so viel wie der erste James-Bond-Film.
Der erste James-Bond-Film überhaupt, oder?
Ja.
Ja gut, das kannst du nicht vergleichen. Das ist ja völlig ja, unterschiedliche gut. Währung. Kill Your Darlings, um jetzt mal eine Einheit, eine feststehende Maßeinheit festzulegen, das wären, oh Gott, ich bin so schlecht in Mathe, Eiko, 75 Millionen durch 5 Millionen.
75 durch 5. Das
30.
15, ne?
Ja. 15, ja.
Ja. Genau. 15 Kill Your Darlings hätte man von dem Geld machen können.
Ach so, ja.
Aber es war natürlich eine andere Zeit, ne? Und Kill Your Darlings war natürlich ein britischer Film.
Inflation.
Kill Your Darlings ist kein britischer Film. Kill Your Darlings ist in New York, wie du vielleicht gemerkt hast, als du den geguckt hast.
Ja, genau.
Wenn man alle Filme in den...
Du kannst nicht einfach ja genau sagen, nachdem du dich geirrt hast.
Wenn man alle Filme, in denen Daniel Radcliffe mitgespielt hat, nach internationaler Box Office sortieren lässt, dann kommen alle Harry Potter Filme auf Platz 1 bis 8.
Und
dann kommt dieser hier. Ja,
das ist
hat halb so viel eingespielt wie der Harry Potter Film mit dem niedrigsten Einspielergebnis.
Krass.
Was für einen Thriller, den kein Mensch kannte, ordentlich ist. Also auch für die Fortsetzung. Also beide haben eigentlich ordentlich Geld gemacht. Und ja, also Warner Brothers war, glaube ich, zufrieden damit. Das war Warner Brothers, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre.
Man hört immer die ganze Zeit deine Tastatur, Henny.
Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich das aussehe.
Den Teil kannst du dann rausschneiden, Handy.
Das zeigt euch,
ja.
Lieben Zuhörer, also, wie fleißig wir sind.
Kontext für die Now You See Me-Reihe. Der erste Film ist ein Skript von einem Schreiber namens Edward Ricourt, der die Idee ursprünglich hatte. Das ist sein allererstes verkauftes Screenplay. Er hatte davor ein Screenplay, was in der Blacklist war. Was viel Aufmerksamkeit gebracht hat, was aber nie verfilmt wurde, was 12 Years war. Das ist mein Lieblingsteil in jedem Podcast. Epi fragt, was ist das? Blacklist ist eine Liste, die jedes Jahr gemacht wird von Screenplays, die besonders gut sein sollen, und da drauf zu kommen, ist gut für deine Karriere, auch wenn es nicht verfilmt wird. Hatten wir auch in der Folge davor schon mal geklärt.
Aber es ist auch gut, Henny, ist es auch mal gut, solche Sachen noch mal zu erklären.
Ja, wie hieß noch mal deine Band, Eiko? Wie habt ihr euch fast genannt? Also.
Out of Sync.
Das war es nicht. Es ist sein allererstes Screenplay. Und er macht das zusammen mit einem Autorenkollegen, den er beim Basketball getroffen hat. Der heißt Boas Yakin. Der hat schon einige Credits, aber mehr so Sachen wie, weiß nicht, kennt ihr den Punisher-Film mit Dolph Lundgren?
Ja, klar.
From Dusk Till Dawn 2, Texas Blood Money. Dirty Dancing 2, Heiße Nächte auf Kuba.
So heißt der nicht wirklich.
Doch, so heißt der wirklich, also auf Deutsch. Was extrem witzig ist, weil scheinbar jeder dran mal mitgearbeitet hat, Prince of Persia, Der Sand der Zeit.
Der mit Jake Gyllenhaal.
Film mit unserem Lieblingsperser Jake Gyllenhaal, den wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach irgendwelche Verbindungen zu hatten.
Den habe ich natürlich gesehen.
Und der wäre auch interessant.
Dieser Frau.
Den werde ich auch irgendwann mal gucken, einfach weil ich ihn jetzt schon tausendmal...
Mal Arteten, glaube ich.
Damit. Genau, das Gespräch hatten wir schon mal. Vielleicht sollten wir nicht monatlich aufnehmen. Das ist, glaube ich, jetzt aber ein Jahr her, dass wir das Gespräch hatten. Also gucken der
hat eigentlich alle Filme von Daniel Radcliffe, oder wie machen wir das?
Ich dachte, wir gucken alle Filme jetzt mit Jake Prämisse, Gyllenhaal.
Ich weiß nicht, ich hatte so eine coole neue Podcast-Idee. Wir gucken alle Filme mit Daniel Radcliffe in chronologischer Reihenfolge, bis wir bei Die Unfassbaren 2 sind. Das war so mein Gedanke.
Ich hatte auch eine Idee für eine Prämisse für einen neuen Podcast. Wir gucken alle Filme. Punkt.
Oh, auf jeden Fall.
Auch nicht schlecht. Aber weil ich habe gerade so gedacht, wenn wir alle Filme von Daniel Radcliffe gucken, und zwar in chronologischer Reihenfolge, dann kommen wir zu so einem Punkt, wo so 3-4 Filme sind, die einfach echt nicht gut sind. Hintereinander.
Jetzt zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ich brauche echt mal wieder einen guten Film.
Wobei ich diesen hier, ich würde diesen leicht verteidigen. Ja. Aber da kommen wir gleich zu. Also, Boas Yakin hat ein bisschen Erfahrung. Airport Recours ist sein allererstes Screenplay. Es sind 2 der 3 gecrediteten Autoren beim ersten Now You See Me Film. Und der dritte Autor, als ich den ersten Film nochmal gelesen habe, habe ich euch, glaube ich, geschrieben, der größte Plot-Twist an Now You See Me 1 ist, dass Ed Solomon dran mitgeschrieben hat. Und dann hat Appy mich gefragt, wer Ed Solomon ist.
Wer ist das?
Ed Solomon ist derjenige, der das Ganze interessant macht, weil Ed Solomon hat beim ersten Now You See Me quasi nur das Skript überarbeitet. Laut seinen Angaben hat er eigentlich nur den Dialog ausgetauscht, hat es, ja, ich nehme an, das Skript war am Anfang nicht so der Wahnsinn, und er als professioneller Screenwriter sollte drüber gucken.
Ist also so eine Art Script-Doktor gewesen.
Genau, er hat als Script-Doktor gearbeitet, hat unter anderem auch entschieden, dass einer der Horsemen vielleicht mal eine Frau sein sollte.
Hat er nicht auch Bill & Ted gemacht?
Ganz genau. Ed Solomon ist eigentlich ein, ich will jetzt nicht legendärer Screenwriter sagen, weil das wäre irgendwie zu hoch, aber ein jahrelang erfahrener Screenwriter, der die Bill & Ted Trilogie und den ersten, den einzig guten Man in Black geschrieben hat. Und dann auch, aber auch 3 Engel für Charlie, und er war auch Script-Doktor beim ersten X-Men. Und momentan ist das der Go-To-Autor für Steven Soderbergh.
Henny, hast du alle Man in Black-Filme gesehen?
Ich habe die ersten 2 gesehen, und das hat mir gereicht, keine anderen zu gucken. Der allererste ist genial.
Ja, der erste ist wirklich gut.
Ja. Und die Bill & Ted-Filme sind genial. 3 Engel für Charlie habe ich nie gesehen. Aber Ed Solomon ist ein Autor, der ist interessant. Dass er da mitarbeitet, ist interessant. Vor allem, weil er dann für den zweiten Now You See Me Film fast allein verantwortlich ist, nur mit einem Co-Schreiber, der aber nach ihm gecredited wird. Und quasi die beiden hier, Edward Recours, Boas Yakin, wurden halt nicht weiter beschäftigt für den zweiten Now You See Me. Macht daraus, was ihr wollt. Jetzt habe ich aber viel geredet. Mich würde mal interessieren, wie ihr den ersten Now You See Me tatsächlich findet, weil ihr den ja jetzt auch für diese Folge nochmal geguckt habt. Ich glaube, nur Epi hatte den vorher gesehen, oder?
Ja. Dafür habe ich ihn vorher nicht nochmal geguckt.
Es war sehr witzig, weil Epi und ich verabredet waren, um den zweiten zusammen zu gucken. Und wir haben gesagt, okay, am Samstag treffen wir uns, um den Film zu schauen. Und davor gucken wir beide nochmal den ersten Teil, beziehungsweise ich dann eben zum ersten Mal. Und es kam Samstag, ich hatte es noch nicht geschafft, den Film zu schauen, dachte aber, oh Mann, nachher kommt Epi, ich muss unbedingt noch den Film, dauert der, und dann habe ich noch hier ein bisschen was in der Wohnung gemacht und noch dies, das gemacht, noch ein bisschen raus gewesen und ich glaube, wir waren verabredet für 19 Uhr. Ich habe um 17 Uhr angefangen, den Film zu gucken, wurde unterbrochen dabei und hab dann Epi geschrieben, du, ich muss noch den Film zu Ende schauen und ich brauche tatsächlich noch 50 Minuten Filmzeit.
Nee, du hast gesagt, wäre kein Problem, wenn ich ein bisschen später kommen würde.
Richtig,
ich
genau.
Du machst noch irgendwie was. Ich wusste ja gar nicht, dass du noch den Film noch gucken musst.
Und dann habe ich das irgendwie geschafft, den zu schauen und dann kam Epi und ich habe so gefragt, so, und oh, dieser erste Teil, ne? Und er meinte, ich habe es nicht mehr geschafft, den zu gucken. Und ich war so richtig am Schwitzen und habe dann quasi ein Double Feature gehabt, also Teil 1 und Teil 2 an einem Tag.
Oh, deswegen warst du auch das so müde an dem Abend.
Boah, ich würde sagen, du warst müde, du bist um 23 Uhr nach Hause gegangen.
Ich war so müde, weil ich der festen Überzeugung wäre, dass das Sonntag war. Ich bin nach Hause gegangen, habe zu Eiko gesagt, ja, ich muss ja arbeiten morgen früh, ciao. Lag dann im Bett um 11:30 oder so. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, weil mir geschrieben hat, ja, machen wir morgen was. Und ich so dachte, hä? Morgen? Und ja.
Also
der
ja.
Das kann man vielleicht sagen, der Film hat mich komplett von den Socken gehauen.
Okay. Mich hat er auch sehr ermüdet, wobei mir nachher auch aufgefallen ist, Epi, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber mir haben ganz schön die Ohren noch geklungen nach dem Filmerlebnis. Ich habe ja diese neuen Lautsprecher und ich wollte Epi unbedingt davon überzeugen, wie geil das ist mit denen und habe, glaube ich, ganz schön laut gedreht. Ich habe es nachher erst gemerkt, aber es war schon...
Echt? Fandst du das laut?
Ja, ich fand schon ziemlich laut.
Das sind immer die Momente, wo ich mich frage, ob ich... Gut, ich habe halt lange in der Band gespielt, ne? Ich fand die Lautstärke sehr angenehm.
Habe ich mal erzählt, dass ich unsere Band damals...
Epi, du weißt aber schon, dass wenn wir uns mit dir unterhalten, wir immer schreien, ne? Das ist dir bewusst, dass das nicht die Zimmerlautstärke ist.
Ja, also es hört sich immer normal an, aber eure Gesichter sind so verzerrt.
Die sind immer so rot und verzerrt, ja. Ja, genau, das ist, weil wir schreien, Abby, wir schreien. So. Um weil zum Film so zurückzukommen, abgesehen
aber von eurem... an jeden TV-Produzenten, der das gehört hat, unser Alltag eignet sich als Reality-Soap. Wir haben das so erzählt, als ob...
Möchtest du das Dinge pitchen als Serie?
Ja, total.
Ja. Interessant, wer das verfilmen würde. Ja.
Telenovela.
Ich habe mir so viele Videos angeguckt von Max Landis, wie er immer irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen sagt, ob er jetzt was pitchen soll. Und seitdem muss ich immer bei diesem Wort so komisch innehalten und denke, pitch.
Okay, echt irgendwie gut, jetzt haben wir auch noch Max Landis erwähnt. Ja, Eiko, Epi, du hast es jetzt quasi nicht nochmal geguckt, dann hast du es wahrscheinlich das letzte Mal 2013 oder so gesehen.
Ich habe den relativ früh, nachdem der rauskam, habe ich den illegal gestreamt. Das hatte man damals noch.
Damals, als es noch erlaubt war.
Mann, ja, vor allem auch.
Das ist furchtbar. Neulich wollte ich unbedingt Hot Rod gucken. Es gab ihn nirgends auf den Plattformen, auf denen ich unterwegs war, auf Englisch zu kaufen. Und dann dachte ich so, jetzt ist es soweit. Jetzt gehst du mal wieder auf eine illegale Streaming-Seite. Und ich bin verzweifelt. Ich kam damit nicht mehr klar und dachte nur, wie schrecklich. Also wie dankbar ich bin für diese ganzen Streaming-Angebote und wie gerne ich dafür ein bisschen was bezahle.
Okay, das hat ein schönes Ende gefunden.
So.
Entschuldigung, dass ich dir da nicht getraut habe gerade und dich abwürgen wollte. Mich interessiert vor allem, was Eiko von diesem Film hält.
Sorry, also erstmal, ich auch noch hinzufügen, dass Viktor Frankenstein komplett auf YouTube ist, weil ich das gefunden hatte. Bis ich festgestellt habe, es waren nur die ersten 20 Minuten, aber in so einer ganz, ganz merkwürdig zerstückelten Version, dass teilweise eine Szene so auseinandergenommen wurde, dass erst ein Satz anfing, dann kam auf einmal ein Versatzstück, was eigentlich erst eine Minute später kommt. Danach wurde dann dieser Satz beendet. Ganz, 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 ganz merkwürdig. Also das ist nicht der Original.
Super Beitrag für unser Viktor Frankenstein Podcast gewesen. Eiko, was hältst du von Now You See Me 1?
Ich wollte erstmal sagen, dass ich den damals geguckt habe und dass ich den gut fand. Ich mochte den.
Aber du hast ihn seitdem nicht gesehen, also kann man dir am wenigsten trauen. Aber
das war einer dieser Feel-Good-Filme, die du geguckt hast, wo du, hast du das am Anfang gedacht, okay, so richtig glaube ich es nicht. Aber irgendwann hat man sich gedacht, scheiß was drauf, haben wir jetzt einfach ein bisschen Spaß, dann ist die Magie halt vielleicht ein bisschen irre, ein bisschen crazy. Ja, ich mochte den gerne.
Aber du hast ihn, wie gesagt, seit 7 Jahren nicht mehr geguckt. Und mich würde die aktuellere Meinung von Eiko interessieren.
Also, ganz kurz nochmal, ich habe es recherchiert, weil ich ja, I'm looking out for you guys. Der Film ist komplett auf YouTube in Hindi.
Eiko, was hältst du von diesem scheiß Film?
Von welchem? Von dem ersten Teil?
Now You See Me 1.
Ich hab's ja, es ist ja schon hoffentlich durchgeklungen.
Wir sprechen den zweiten Film. Deswegen habe ich den ersten nicht nochmal geguckt.
Ey, ich gehe gleich.
Es ist ja hoffentlich durchgeklungen, aber ich mochte ihn nicht. Ich hatte das Gefühl, der Film ist sehr fehlgeleitet in seinen Entscheidungen und versteht irgendwie so basale Konzepte nicht.
Der erste.
Und versucht was zu sein, wofür er aber viel cleverer sein müsste, was er nicht ist, aber er gibt vor, sehr clever zu sein.
Ja, der erste jetzt.
Der erste und der zweite noch viel mehr.
Achso. Noch viel mehr, okay. Oh Gott, ich habe Angst vor dieser Folge, die wir gerade ich würde dir zustimmen, was den ersten angeht. Ich habe den ersten damals auf einer Schifffahrt im Kino gesehen, im Schiffskino, als ich nach England gefahren bin für mein Auslandssemester. Und das waren nicht die idealen Bedingungen, deswegen war es interessant, den nochmal zu gucken, jetzt in Vorbereitung hierfür, weil das Schiff hat gewackelt.
Bist du jemand, der generell schnell seekrank wird?
Nee, aber ich war auch noch nie auf einem Schiff, was so gewackelt hat. Und zusammen mit dem doch sehr abrupten und schnellen Schnitt im ersten Teil war das keine angenehme Erfahrung. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal gucken marginal besser als beim ersten Mal. Es ist aber, finde ich, einer der dümmsten Filme. Also, sagen wir so, es ist einer der Filme mit dem dümmsten Twist, die ich je gesehen habe.
Oh, das ist
der dümmste Twist, den ich je
gesehen habe. Lass uns gleich über den Twist reden, ja. Wo du die schnellen Schnitte ansprichst, also es ist ja so, wenn du gleitende Shots einsetzt, wenn du eine Steadicam hast und irgendwie um Charaktere herumfährst und so, dann willst du ja eigentlich das Gefühl beim Zuschauer erwecken, hier läuft alles ganz, ganz smooth ab und es ist irgendwie cool und alles ist irgendwie vorbestimmt, alles ist geplant, alles ist smooth. Und was der erste Now You See Me aber macht, ist, er macht diese Kameratechnik fast über die gesamte Laufzeit durch auf so eine extrem schnelle und schnell geschnittene Art und Weise, dass es total chaotisch wirkt und überhaupt nicht smooth, sondern dich eher, es hat so eine desorientierende Wirkung irgendwie und es hat bei mir sehr dazu beigetragen, dass ich ich habe quasi die Beziehung zum Film dadurch noch mehr verloren. Er hat mich noch mehr abgestoßen dadurch.
Das ist auch so ein Film, der 5-mal schneidet, um zu zeigen, wie Leute aus dem Auto steigen.
genau, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt ein visueller Podcast wären, könnten wir jetzt diesen Schnitt einbauen, wo ein Typ über einen Zaun springt und 30 Schnitte in 6 Sekunden und so. Ja. Das würde sehr gut passen dazu, ja.
Genau, dieser berühmte Liam Neeson-Schnitt, so ähnlich ist das. Aber tatsächlich, wie ich jetzt beim zweiten Mal gucken fand, nicht so krass, wie ich es beim ersten Mal fand, wo ich seekrank war. Ich fand es jetzt nicht in jeder Szene so schlimm, aber es ist ein starkes Problem in dem Film. Plus er hat den dämlichen Twist, dass unser Protagonist, den wir die gesamte Zeit verfolgen, Mark Ruffalo, in Wirklichkeit der Anführer der Four Horsemen ist. Und das den ganzen Film im Nachhinein zunichte macht. Und das ist so ein richtiger, wie soll man das sagen, so ein richtiger Twist um des Twists willen. Weil Leute dachten, dass das clever wäre.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, sie sind einfach, sie hatten keine anderen Möglichkeiten mehr. Also ob jemand das Skript geschrieben hätte und am Ende dachte, Moment, aber wer ist jetzt eigentlich der Anführer?
Der Gedanke war eher so, wäre es nicht cool, wenn am Ende, also der Film muss Leute ja überraschen, wäre es nicht cool, wenn am Ende ein Twist käme.
Ein Twist ist, also ein richtig guter Twist ist doch einer, der einen richtig überrascht, oder nicht?
Genau, nein.
Richtig guter Twist, würdest du das sagen, oder?
Es ist einer, der einen überrascht, dem, auf den man aber auch kommen könnte. Also wo man auch die Informationen kriegt. Also er muss schon Sinn machen.
Er muss ja auch stimmig sein einfach.
Ja. Also das heißt, wenn man weiß, was passiert, dass man das vorher schon so ein bisschen, auch wenn man dann den Film nochmal guckt, quasi dann noch besser sieht, ah, hier wird schon das vorbereitet.
Richtig, genau. Und halt beim ersten Mal gucken solltest du es nicht bemerken, sondern erst beim zweiten Mal. Aber es sollte da sein. Und das ist bei beiden Now You See Me's nicht, um vielleicht das für beide vorwegzunehmen. Lass mich noch kurz was zum zweiten sagen. Und dann können wir in diesen Film einsteigen, der euch nicht so begeistert hat.
Aber meinst du zum ersten was sagen?
Nee, zum zweiten tatsächlich. Der erste, weil quasi für den zweiten wird fast das gesamte Team ausgetauscht, bis auf Ed Solomon, der, wie gesagt, den zweiten Film schreibt. Nur als Co-Writer bei der Story steht noch Peter Chiarelli. Aber der Regisseur Louis Leterrier, bekannt von den Transporter-Filmen, wird ausgetauscht durch John M. Chu. Und deswegen hatte ich mich auf diesen Film gefreut. Also irgendwie, als sich der Podcast langsam auf diesen Film hinzubewegt hat, hat sich bei mir sowas gewandelt von, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, weil der erste so dumm ist, zu, vielleicht ist der zweite ja gut. Weil Dorian mochte den, Gast und Freund des Podcasts Dorian, bekannt aus unserer einen Harry-Potter-Folge. und unseren Film. Und John M. Chu macht Regie. Ich weiß nicht, ob ihr Crazy Rich Asians gesehen habt. Wahrscheinlich nicht.
Nein. Nee.
Auf Deutsch heißt er Crazy Rich. Vielleicht habt ihr den dann gesehen.
Nein.
Im deutschen Titel haben sie die Asians rausgestrichen.
Nee, auch nicht.
Auch. Ja, eine der besten Komödien der letzten 10 Jahre. Und dann habe ich noch gesehen, also ich habe es gesehen am Ende der Credits vom ersten Teil. Oh, Ed Solomon schreibt das. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist der zweite ja gut. Und ihr beide habt schon krass negative Reaktionen. Merkt man euch an, wie sehr ihr nicht über diesen Film reden wollt.
Ich hätte noch was zum ersten vorher.
Ach so, ja.
Deswegen hatte ich mich gerade gefragt, was du noch.
Ach so, ja.
Wenn das okay ist. Sonst bist du mit dem ersten schon durch?
Der Twist ist dumm im ersten. man kann ihn sich angucken, ist ein guter Schauspieler, die Zeit vergeht. Wenn man weiß, dass der Twist schon kommt, ist man nicht mehr so sauer wie beim ersten Mal. Das ist mein ganzes Take zum ersten.
Okay. Das sind halt mega die Schauspieler, ne?
Ja, das ist es.
Mark Ruffalo ist großartig.
Auch genau in der Zeit, wo er quasi gerade seinen Durchbruch, also beziehungsweise wo er gerade auf einmal richtig bekannt war durch den ersten Avengers.
Ja.
Ach, witzig, ja. Ich habe immer an Mark Ruffalo gedacht aus Spotlight und aus Zodiac. Ich finde, da spielt er ja auch jeweils einen Ermittler, der die Dinge sehr, sehr ernst nimmt und sehr ernsthafte Dinge ermitteln muss und alles sehr ernst nimmt. Und er schafft es irgendwie, diesen Film auch ernst zu nehmen, die Handlung in diesem Film ernst zu nehmen, obwohl das so absurd ist. Es gibt diese eine Szene, in der
der erste oder der zweite?
Erster Teil, Jesse Eisenberg verhört wird und Jesse Eisenberg hat Handschellen um und dann sagt Jesse Eisenberg irgendwie Regel Nummer 1 beim Zaubern. Sei immer der Klügste im Raum und dann Schnitt und auf einmal hat Mark Ruffalo die Handschellen um. Mhm. Also so ein Trick, der halt einfach kein Trick sein kann, weil er unmöglich ist. Und ich finde, der erste Film ist halt mit so vielen Unmöglichkeiten gespickt, dass du die Tricks nicht ernst nehmen kannst.
Das wird im zweiten noch schlimmer.
Im zweiten ist es noch schlimmer. Also ich habe mir halt gedacht, wenn irgendwie ein Straßenkünstler vor deinen Augen einen Trick durchführt, dann ist das halt bemerkenswert und du bist irgendwie erstaunt und machst so im besten Falle, weil es halt wirklich vor deinen Augen passiert. Aber hier ist es halt so, die Leute, die Zauberer im Film sind sich irgendwie, nein, also es ist ein Film und deswegen können sie andere Tricks benutzen, um Tricks zu simulieren, aber es passieren keine wirklichen Tricks vor deinen Augen.
Sie mogeln.
Es ist quasi so, als ob jemand einen Trick vor deinen Augen durchführt, dich dann irgendwer von hinten bewusstlos schlägt du kurz 5 Minuten bewusstlos bist, wieder zu dir kommst und in der Zwischenzeit haben sie irgendwas Neues aufgebaut oder so. Und du sollst denken, so, oh mein Gott, und das haben die jetzt gemacht, weil sie halt Filmtricks benutzen kann. Aber gute Magie passiert halt real vor deinen Augen. Ja, und hier
das
eben
ist
nicht.
Das ist was, was ich insgesamt richtig hasse, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, das ist diese Verarschung von Zuschauenden. Siehst was, wo dir im Nachhinein gesagt wird, na, aber so war es ja gar nicht. Das wirkt dir jetzt irgendwie nur so. Also das hatten wir das war das erste Mal da, wo wir Sirius Black im 3. Harry Potter sehen und er knurrt Harry Potter an und nachher heißt es ja, ich wollte dich nur von dem Bus warnen. Und sowas regt mich immer total auf, weil es so billig ist. Wenn, muss man das Ganze durch Framing, durch Schnitte und gezielte Aussagen von den Leuten so darstellen, dass man bereit ist, das zu glauben. Aber nicht sowas. Ich hasse das.
Es ist da kommt schon der Hass durch.
Es ist ein bisschen verrückt, dass Now You See Me Franchise über 4 Magier bzw. 5 Magier ist, bei dem die Macher so gegen mit aller Kraft so tun, als wären die Figuren keine echten Magier, als gäbe es keine echte Magie, obwohl das eigentlich das Einzige ist, was erklären würde, was die Figuren in beiden Filmen machen.
Ganz genau. Es gibt halt am Anfang vom ersten Teil, da ist der einzige wirkliche Zaubertrick drin. Und zwar, als Jesse Eisenberg diesen Stapel an Karten vor der Kamera so hochflitscht, du einmal alle Karten siehst. Und er fragt dich, irgendwie, merkt ihr eine Karte? Ist es die
aber
hier?
Der kommt doch danach mit dem Hochhaus.
Genau, zeigt zum Hochhaus und da ist dann die bestimmte Karte abgebildet. Und du als Zuschauer hast dir genau diese Karte gemerkt.
Ja. Aber das ist ja auch kein richtiger Trick, weil das Hochhaus tatsächlich, also das ist ja auch ein Filmtrick. Das ist ja
es ist auch ein Filmtrick, aber es ist ja ein Trick, der tatsächlich funktioniert. Du als Zuschauer guckst dir diese Karten im Kartenstapel an und du siehst ja, auch extrem viel.
Gut, wenn man jetzt ein bisschen kleinlich sein will, sehen wir da schon einige Tricks, also wie verschwindende Münzen, verschwindende Karten und sowas. Das funktioniert ja alles.
Ja, aber scheinbar haben die Schauspieler tatsächlich auch einige dieser Taschenspielertricks wirklich drauf. Dave Franco ist wohl wirklich so gut mit diesen Karten. Also wenn er Karten schmeißt, versteckt, das ist zumindest das, was bei ihm am Körper passiert, damit ist echt. Vieles andere ist CGI, aber ja, nein, aber ich weiß, was du meinst, Eiko. Also die Tricks in diesen Filmen sind Filmtricks und keine Zaubertricks.
Genau, also das ist halt der einzige Trick, bei dem der wirklich so durchgeführt wird, dass dir was vorgespielt wird und es funktioniert.
Aber es funktioniert halt auch nur, weil die Filmemacher wissen, welche Karte das ist und das Hochhaus anleuchten.
Nein, also die müssen es ja schon so hinkriegen, dass alle Zuschauer oder die meisten Zuschauer sich genau diese eine Karte merken aus 32 Karten und es funktioniert. Da ist ja mehr, da gehört ja mehr dazu, dass das funktioniert. Und ich finde, das Ganze setzt halt so eine Erwartungshaltung, stellt sie halt her, die einfach nicht erfüllt wird, weil jeder Trick danach kein richtiger Trick mehr ist. Sie weichen halt so schnell die eigenen Grenzen des Möglichen auf, dass Tricks auf einmal durch Schnitte kaschiert werden und Tricks allein durch Schnitte möglich sind. Und das wird halt so sehr aufgeweicht, die Grenzen des Möglichen, dass nichts mehr irgendwie eine Rolle spielt, weil kein Trick mehr echt sein muss.
Genau, was es halt noch krasser macht, ist, dass sie halt, also der erste Film, du hast ihn jetzt ja sehr knapp beschrieben mit deiner Reaktanz, aber der erste
du kannst
Film ist
gerne
ja quasi,
was hinzufügen, wenn du möchtest.
Ist ja quasi eine Mischung aus Ocean's 11 und The Prestige. Die Prämisse des ganzen Franchise ist ja quasi, was wenn Ocean's 11, aber Zauberer statt Diebe. Und
was ja eine richtig gute Prämisse ist.
Ich habe
so richtig Lust darauf. Ja.
Eine geniale Prämisse ist, nur um das mal zu sagen. Und im ersten Teil haben sie es ja noch so, dass sie quasi fast Wort für Wort dieses berühmte Mantra aus The Prestige quasi wiederholen, wo sie immer sagen, du musst darauf, da wo du nicht drauf achtest, das überrascht dich. Und am Ende ist es aber nicht das, wo du nicht drauf achtest, sondern plötzlich aus dem Nichts erfährst du, dass dein Hauptcharakter eigentlich eine andere Figur ist und du hattest keine Chance, das vorher irgendwie vorherzusehen. Und ja, wollen wir doch noch beim ersten bleiben? Du scheinst doch noch Gefühle zum ersten zu haben, Eiko.
Nein, also ich finde, damit ist eigentlich genug gesagt. Es soll irgendwie eine Mischung sein aus Ocean's 11 und The Prestige und hat halt einfach nicht die Substanz, um das zu leisten.
Wobei, die ersten 30 Minuten von Die Unfassbaren 2 sind, glaube ich, der beste Teil des Franchise, der versucht, diese Prämisse umzusetzen, wo es um eine Heist geht, wo die fünf Horsemen, es ist schlecht, dass du die Zusammenfassung so kurz gemacht hast, weil wenn ich jetzt sage, wo die fünf Horsemen versuchen, Facebook mit Zaubertricks fertig zu machen, dann denkt man sich, Moment, ist das der Plot? Ja, das ist der Plot auf einer Präsentation einer Tech-Company, die entweder Facebook oder
Google
oder Microsoft oder Google ist, wollen die fünf Horsemen den CEO bloßstellen. Und diese erste halbe Stunde ist quasi, wie die da ihre Zaubertricks benutzen, um da reinzukommen.
Ist das echt die erste halbe Stunde? Die erste halbe Stunde ist doch das Team ist auseinander und sehr, sehr anstrengend. Also ich würde sagen, die erste halbe Stunde ist, bis das Team zusammenfindet. Dann kommt dieser Teil.
Ja, du, ich habe es jetzt nicht so genau gemeint. Aber okay. Ja, also dieser erste Teil bis zu dieser ersten.
Das hört sich nämlich so an, als würde der Film so gut anfangen. Das tut er nämlich nicht, finde ich.
Interessant an.
Aber
die
Szene ist das, was am nächsten an dieses Konzept Ocean's 11 mit Zauberern rankommt.
Das ist eigentlich das, was das Franchise sein sollte, quasi.
Ja, ja.
Aber gleichzeitig würde ich auch nochmal sagen, was sich eben auch durch die Reihe zieht, ist, sie sollen diese neuen Robin Hoods darstellen, aber du weißt gar nicht, was ihre Motivation ist. Also du weißt gar nicht, warum sie das tun. Und im ersten Film ist es so, dass sie eben diesen geheimnisvollen Anführer haben, von dem du sehr lange nicht erfährst, wer es ist. Und alles, was sie machen, ihre ganzen Taten für das Gemeinwohl, führen sie halt aus, weil es der Anführer von ihnen verlangt und ihnen vorgibt. Wie zum Beispiel eben ein Millionär, der Leute ausgenommen hat, seines Vermögens zu erleichtern und das Vermögen unter ihren Zuschauern aufzuteilen, die unter ihm gelitten haben. Aber diese Motivation scheint ja nicht ihre eigene zu sein, sondern scheint eben eine von oben auferlegte Mission zu sein. Sodass du das Gefühl hast, du kennst diese Charaktere eigentlich gar nicht genau. Es geht nie um die Hintergründe, weshalb sie das tun wollen.
Und das, okay, meine leichte Verteidigung des zweiten Teils ist, der zweite Teil macht das besser. Also der erste Teil, haben wir jetzt ja besprochen, ist der Plot quasi, Mark Ruffalo jagt vier Zauberer und am Ende stellt sich raus, er ist eigentlich der Chef von den vier Zauberern, was man aber nicht weiß. Im ersten Teil hast du eigentlich keine wirkliche Hauptfigur, aus genau den Gründen, die Eiko gerade beschrieben hat, weil man die vier Horsemen im ersten Teil kennenlernt und dann über den ganzen Film über nur aus der Distanz aus Mark Ruffalos Sicht sieht. Und alles, was man über Mark Ruffalo weiß im ersten Teil, stellt sich am Ende auch raus, okay, das war auch alles fake, was keinen Sinn macht. Weil er sich in Situationen verhalten hat, wie er sich nicht verhalten würde, wenn er wirklich der Anführer der Horsemen wäre.
Und genau, das quasi wieder verarscht.
Ja,
genau.
Und das nochmal ganz kurz, also damit es klar ist, ne? Er ist der Hauptermittler des FBIs, der diese vier Horsemen zur Strecke bringen soll. Und am Ende ist und herausfinden soll, wer der Anführer ist. Und am Ende ist er genau der gesuchte Anführer. Es gibt ja sogar eine Szene, in der wir alleine mit dem Charakter sind, nur die Kamera und er. Und er verdächtigt seine von Interpol zugeschaltete französische Kollegin, die Anführerin zu sein.
Und weil der es vorbereitet ist, wo es Hinweise gibt, dass sie das sein könnte.
Ja, weil wir das Foreshadowing haben, dass sie es sein kann. Und er ist kein Charakter um ihn herum und er verdächtigt sie ganz doll und ist richtig wütend auf sie. Gut, man. Und so. Warum? Ah, ja.
Du bist ich, verdammt, du bist ich. Ich weiß es. Oder so hat er sich dabei gedacht.
Genau, wenn es clever gemacht worden wäre, dann wäre er nicht ganz allein in dem Moment gewesen, hätte wütend spielen müssen, dass sie das sein könnte und so und irgendeine Anmerkung, dass du beim zweiten Mal gucken denken könntest, er musste das jetzt spielen, dass er so wütend ist und auf sie losgehen. Aber es ist halt einfach nicht so geschickt und
Und ganz viele Leute waren total begeistert davon, weil es einen Twist hatte. Ich weiß, Leute sind auf Partys auf mich zugekommen und gesagt, die Unfassbaren ist so ein guter Film. Du siehst das Ende nicht vorher.
Das ist aber halt auch so aus einer Zeit, glaube ich, in der es einfach sehr in war, ein Twist-Ende zu haben. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich damals, wenn ich angefangen habe, ein Drehbuch zu schreiben, dachte, ja, aber was kann ich am Ende rumdrehen, dass alles doch anders war als gedacht. War natürlich auch so ein Hype, es schon vor längerer Zeit gab, um Fight Club und andere Filme mit Twist-Enden, und auf einmal war ein Twist-Ende so das Ding. Jeder wollte eins haben. Mhm. Aber wenn man, finde ich, ein bisschen mehr in die Materie eintaucht, dann stellt man fest, es geht nicht darum, einen Twist zu haben. Das Ende muss dem Film zugutekommen und das passen.
Weswegen es mich bei diesem Film auch so enttäuscht hat, aber um zu meiner Verteidigung zurückzukommen, in diesem Film bist du tatsächlich bei den Figuren. In diesem Film machen dir die fünf Hauptfiguren nicht die ganze Zeit irgendwas vor, sondern sie reagieren wirklich auf die Situation, in der sie sind, wie Menschen. Und ja, sind Charaktere. Und zumindest, also in diesem Film wird zumindest das nicht am Ende durch einen Twist wieder entwertet. In den Situationen, wie die Leute reagieren, so reagieren sie auch. Also so, wisst ihr, was ich meine? Also so wie die Charaktere reagieren, ist keine Schau, sondern Charaktereigenschaften, ja. Charakterreaktion.
Du sprichst von den Horsemen, ne?
Und von Mark Ruffalo, der ja auch in diesem Film der in diesem Film zum ersten Mal tatsächlich er selber ist. Also wenn man nach der Logik der Filme geht, das ist ja sonst nur irgendwie in den letzten 5 Minuten vom ersten Teil. Mhm. Und hier ist es ja den ganzen Film.
Ja, und er fühlt sich. Okay. Da kann ich dir leicht zustimmen. Also es gibt halt keinen doppelten Boden mehr für diese Charaktere. Mhm. Ne? Also in dem ersten Teil war es ja so, die vier Horsemen mussten unglaublich cool sein und unglaublich smooth und genau wissen, und genauso tun, als ob sie alles unter Kontrolle haben und genau wissen, was sie tun, während sie überhaupt keine Ahnung hatten, was abgeht und was passiert.
Und was du aber nicht siehst.
Genau, was du aber nicht siehst. Und im zweiten Teil wird ihnen relativ früh erlaubt, sie selbst zu sein und nicht keine Fassade mehr auflegen zu müssen. Nämlich durch dieses Schieflaufen ihrer ersten Mission, die du ja erwähnt hattest, dass sie den CEO da von diesem Fake Facebook ein Schnippchen schlagen wollen, aber ihr Auftritt läuft schief. Und ab diesem Moment können sie wirklich sie selbst sein und man ist näher an den Charakteren. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber ich finde trotzdem, dass sie sehr dünne Charaktere sind. Und damit meine ich,
das ist wahr. Obwohl Jesse Eisenberg sehr dünn ist.
Schon sehr dünn,
ja. Es sind sehr archetypische Rollen. Es sind sehr dünne Rollen. Ich habe auch das Gefühl, man bräuchte nicht alle 5 Horsemen. Tatsächlich, dass 5 einfach 1 oder 2 Figuren zu viel sind. Weil du hast ja quasi jetzt, wo der Twist des ersten Teils aufgeklärt ist, du hast quasi 2 Anführer in Mark Ruffalo und Jesse Eisenberg. Du hast einen, sagen wir mal, Comic-Relief-Charakter und Hypnotiseur mit Woody Harrelson. Und du hast noch 2 Zauberer. Also du hast quasi eine Frau, was ja auch nur nachträglich eine Änderung war im ersten Teil, weil es wohl im Studio wahrscheinlich geheißen hat, wir brauchen auch eine Frau dabei. Und du hast halt Dave Franco noch dazu. Und die, was ich so ein bisschen verschenktes Potenzial finde, die Zauberer haben alle recht ähnliche Tricks. Du hast bis auf Woody Harrelson jetzt nicht so, dass die eine bestimmte Fähigkeit mit ins Team bringen. Woody Harrelson ist der Hypnotiseur, der immer bei den Heists direkt die Leute quasi gleichschaltet. Aber was die anderen machen, ist immer recht austauschbar.
Naja, am besten auseinanderhalten kann man den Hypnotiseur und der Franco als der Taschendieb.
Genau, und halt, ja, vielleicht müssten es nur 3 oder 4 Horsemen insgesamt sein statt 5. Ich glaube, das ist auch einer der Teile, weshalb die so dünn sind, weil es halt so viele sind, sich aber nicht wirklich unterscheiden.
Wobei natürlich im zweiten Teil wirklich fast ausschließlich die Hypnose eine Rolle spielt oder die tragende Rolle spielt. Und das dann ja wiederum auch eine Fähigkeit ist, die Dave Franco lernt.
Genau, gegen Ende des Films kann Dave Franco dann auch das weicht es dann auch noch ein bisschen mehr auf.
Und er aber ist dafür auch an 2 Orten gleichzeitig, um es durchzuführen, was auch jeglicher Logik
Das weiß ich gar nicht.
Widerspricht.
So sehr habe ich da gar nicht drauf geachtet.
Ja, er macht gerade seine Show in dem einen Stadtteil und Woody Harrelson ist gerade auf dem Weg, seinen Teil der Show in dem anderen Stadtteil zu machen.
Okay, das greift viel zu weit vorher.
Moment, und dann kommt aber sein Zwillingsbruder zu ihm, spricht mit ihm und wir erfahren später, dass sein Zwillingsbruder kurz nach dieser Begegnung von Dave Franco hypnotisiert wurde.
Der aber eigentlich an einem anderen Ort
ist gleichzeitig.
Eiko, stopp.
Macht keinen
viel
Sinn.
Zu weit.
Aha.
Viel zu weit.
Damn straight. I'm out.
Das Problem bei diesem Plot, wenn man ihn zusammenfassen will, ist, er ist kompliziert, unnötig kompliziert, weil man hat die Frage, fasst man es so zusammen, wie man es als Zuschauer präsentiert bekommt oder so, wie man es am Ende erklärt bekommt.
Ja, genau. Ja. Und das Erste ist halt einfach echt schwer möglich. Beides ist schwer möglich.
Ja, ich glaube, wir müssen es, glaube ich, so machen, dass wir immer sagen, was im Film passiert und was tatsächlich passiert, weil sonst ist man, glaube ich, als Zuhörer völlig verloren. Der große Anfang des Films ist quasi, wenn diese erste Heist bei Facebook beziehungsweise bei dem Facebook-Stand-in im Film schief läuft und die Horsemen öffentlich geoutet werden und Mark Ruffalo auch als Horseman öffentlich geoutet wird und die vier Horsemen ohne Mark Ruffalo nach Macau entführt werden von Daniel Radcliffe, der so tut, als wäre er der totgeglaubte Doppelgänger von dem Filmstand-in für Mark Zuckerberg, von dem CEO dieser Facebook-Scheinfirma.
Was? Doppelgänger? Partner?
Partner, ja. Was habe ich gesagt?
Doppelgänger.
Das hätte es noch komplizierter gemacht. Der totgeglaubte Partner davon ist aber in Wirklichkeit der Sohn von Michael Caine aus dem ersten Now You See Me, von dem bösen Millionär, der eine offene Rechnung mit den Horsemen hat.
Aber ein unehelicher Sohn.
Ein unehelicher Sohn. Das erfährt man aber auch erst entweder gegen Ende des Films oder wenn man ein Interview mit Michael Caine gelesen hat vor dem Film, weil in sämtlichen Interviews vorher gesagt wurde, ja, Daniel Radcliffe spielt ja meinen Sohn.
Geil.
Deswegen hat mich auch überrascht, dass das eine Überraschung sein sollte. So, auf jeden Fall. Daniel zwingt die Horsemen, einen wichtigen Computerchip zu klauen.
Ja, es geht um die Welt. Es geht um die nationale, internationale Weltsicherheit, weil dieser Chip sich in alle Systeme einhacken kann und damit alle Daten klauen kann.
So merkwürdig schon,
ey. Und der Chip gehört Facebook, ne? Also dem Film Facebook. Ist nicht das echte Facebook, sondern es heißt, warte mal, wie hieß das? Das
weiß ich nicht mehr.
Astros oder irgendwie so ein.
Das ist so ein Moment. Es ist total wichtig jetzt, dass wir das richtig nennen. Ich bin auch schon am Recherchieren.
Ich finde es nicht mehr.
Oh, wenn wir das jetzt vergeigen.
Ja.
Das darf nicht passieren eigentlich.
Es steht nirgendwo, wie diese Firma heißt. Ist ja auch egal. Wir nennen sie einfach Facebook, weil es ist quasi Facebook.
Ja.
Ja, nein, sie werden nach Macau verschleppt, sollen diesen Chip klauen. Das ist die zweite Heist im Film. Dann währenddessen wird Mark Ruffalo von den vier Horsemen getrennt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und als Verbündeten schnappt er sich Morgan Freeman aus dem ersten Film, der im ersten Film der große Böse war, der Mark Ruffalos Zauberervater in den Tod getrieben hat, indem er ihn bloßgestellt hat, sodass der Zauberervater einen Safe-Trick ausprobiert hat, dass er sich in einen Befreiungskünstler-Trick ausprobiert hat, mit dem, dass er sich in einen See hat fallen lassen in einem Safe und das hat nicht geklappt und er ist ertrunken. Und das ist hier der Verbündete von Mark Ruffalo, Mark Ruffalo muss ihn aus dem Gefängnis helfen, bis. Springt ruhig ein. Bis Morgan Freeman flieht. Und am Ende des Films stellt sich aber raus, Morgan Freeman war eigentlich ein Partner von Mark Ruffalos totem Vater.
Das ergibt doch auch überhaupt keinen Sinn, oder?
Was überhaupt keinen Sinn ergibt und den ersten Film noch weiter entwertet, was ich aber okay finde, weil der erste Film dämlich ist.
Warum hat er das dann immer entbankt, wenn er eigentlich Partner ist? Also warum hat er das
entlarvt sozusagen?
Entlarvt, ja,
genau. Das ist ein Twist, das musste ich nur überraschen.
Wirklich, das macht doch gar keinen Sinn, oder?
Nein, das macht überhaupt keinen
Warum?
Sinn. Warum? Das ist halt das Spiel. Also um es irgendwie greifbar zu machen, am Ende des Films kommen 2 bis 3 Plot-Twists, nachdem quasi die Haupthandlung schon abgelaufen ist, die nochmal, also das
Mega
ist das, was für mich den Film so ein bisschen versauert gegen Ende. Bis dahin mochte ich ihn eigentlich. Was aber dann halt wie beim ersten Now You See Me einen wieder rausreißt und über Sachen nachdenken lässt, über die man nicht nachdenken sollte. Okay, ich versuche diesen Plot noch einmal, ich versuche ihn noch zu greifen. Sekunde.
Okay, und dann sollen wir auf eine Ebene da ein bisschen abstrakter werden.
Dann lass uns von diesem, also man muss es ja zumindest einmal irgendwie sagen, worum es in diesem Film geht. Das ist
also
so schwierig. Also
im Mittelteil war ich als Zuschauer.
Ja, genau.
Er will
ja,
jedenfalls, dass die vier Horsemen diesen Chip für ihn zurückstehlen und will sie erpressen und sie sind aber irre cool und sagen, eigentlich haben wir darauf keine Lust. Wir machen es aber trotzdem, aber ihr Vorhaben ist insgeheim, diesen Chip nachher dem Auge zu übergeben. Das Auge ist das über allem stehende Magier-Kollektiv, das noch nie jemand in echt gesehen hat.
Und wo im ersten Film impliziert wurde, es wäre irgendwie echte Magie und jetzt ist es aber scheinbar nur ein Geheimbund von Zauberern, die sich die Missionen an Zauberer vergeben, wie zum Beispiel mach Facebook kaputt. Was cool ist. Also
schon, ja.
Das ist schon cool.
Also irgendwie der geheime Zauberer.
Also sie tun halt Gutes, weil sie dazu gezwungen werden.
Das weiß ich. Nein, irgendein Ei an sich macht das ja nicht.
Also wenn sie sich wehren würden, wenn sie sich wehren würden, den Chip zu stehlen, würde Daniel Radcliffe sie ja umbringen lassen. Das sagt er ja wortwörtlich.
Nein, ich meinte jetzt, dass das Auge an sich, die machen das ja nicht gezwungen.
Ach so,
das
ach so,
ist einfach
ach so,
ein Zaubererkollektiv, was.
Ja. Die vier Horsemen gutes, machen das gezwungenermaßen mit dem.
Was Zaubereragenten für gute Zwecke hat.
Denn Radcliffe tut eine Zeit lang so, als wäre er das Auge. Er führt Atlas, also den Jesse Eisenberg-Charakter, an der Nase herum, indem er ihm vorspielt, dass er Atlas, das Auge wäre.
Er ist es aber nicht, weil das Auge spricht nur mit Mark Ruffalo. Und das Auge ist in Wirklichkeit unter anderem Morgan Freeman und die eine asiatische Frau, denen die vier Horsemen in einem Laden begegnen.
Ja, wenn ihr jetzt noch nicht verwirrt seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, man stellt sich ja wirklich die Frage, wer soll hier eigentlich an der Nase herumgeführt werden? Also wo endet die Doppelbödigkeit und wer ist jetzt cleverer als der andere? Es ist alles so überspitzt und übertrieben und doppelt, dreifach, vielfach bödig.
Also man kann dem Ganzen, finde ich, relativ gut folgen, bis diese Offenbarung mit Daniel Radcliffe kommt.
Man könnte dem Ganzen relativ gut folgen, aber vielleicht entscheidet man sich auch einfach dazu, dass man das nicht möchte.
Ja gut, aber also bis dahin ist es eigentlich nicht schwierig. Die Twists am Ende machen es halt kompliziert. Weil am Ende erfährt man dann auch, dass dieser Chip in dem Hochsicherheitskomplex, wo die vier Horsemen den klauen sollen, dass der auch von zumindest einem Mitarbeiter des Auges bewacht wird.
Warum eigentlich?
Das weiß man nicht, das macht keinen Sinn. Man weiß auch nicht, warum dieser Mitarbeiter wie Hitler aussieht.
War das eigentlich so ein Attest oder sowas?
Ich weiß es nicht. Ich habe mit einem Film gedacht, okay, warum ist, also fandet ihr es, ich fand, der sah richtig wie Hitler aus. Also, er hatte komplett diesen Schnauzer und kam, okay. So, Moment. Dann, was ist mit diesem Chip? Ihr hat einen Seitenscheitel und einen Hitlerbart. Natürlich sieht er dann aus wie Hitler. Dieser Chip, den klauen die Horsemen, dann wird er ihnen aber geklaut, aber das war das Auge.
Der Atlas gibt das an den Dylan.
Wer ist Dylan?
Ah, nee.
Nee,
Dylan, eben, nämlich Dylan nicht. Tut so, als würde er das klauen, aber dann gibt Atlas das. Und wo gibt Atlas das dann hin?
Nein, also Mark Ruffalo trifft ungefähr nach so 2/3 des Films die Horsemen wieder. und sieht dann, welche Situation die sind und tut dann so, als hätte er den Chip und lässt sich von Daniel Radcliffe gefangen nehmen. Dann kommt der Reveal, dass Daniel Radcliffe Michael Caines Sohn ist, aber die haben den Chip nicht und die Horsemen haben den Chip auch nicht. Und dann versuchen Daniel Radcliffe und Michael Caine Mark Ruffalo zu töten. Und dann retten ihn aber die Horsemen. Und dann zur Rache kommt dann das Finale in London, wo dann die Horsemen mit einer Zaubershow die Bösen hervorlocken wollen. Und so tun, als hätten sie den Chip. Sie haben ihn aber nicht. Aber das Auge hat den Chip. Und dann kommt der Showdown mit Daniel Radcliffe und Michael Caine, wo sie die beiden überlisten und öffentlich vorführen, mal wieder. Und dann kommt noch mal der Teil, der das Ganze verwirrend macht. Dann kommen nämlich quasi die 10 Minuten beim Auge, wo du quasi jetzt all das erfährst, was wir jetzt gerade versucht haben, nachträglich in die Handlung einzubauen. Macht das Sinn? Macht das...
Also es muss natürlich nicht unbedingt Sinn machen, weil es ja ein MacGuffin ist, aber es ist schon erstaunlich, wie wenig Sinn es eigentlich macht.
Oh, was ist denn ein MacGuffin?
Stimmt, habe ich auch jetzt einfach nicht erklärt. Ein MacGuffin ist ein Objekt in einem Film, der quasi im Grunde irrelevant ist, aber die Handlung vorantreibt. Wie zum Beispiel der Teppich bei The Big Lebowski.
Ich mache demnächst eine Strichliste mit Eppis Fragen.
Ja, oder der Koffer in Pulp Fiction.
Genau.
Oder das Wort Rosebud bei Citizen Kane.
Der ganze Film ist kompliziert.
Oder wenn Henny sagt, es ist eine ganz besondere Folge.
Oder der Koffer in allen Coen Brothers Filmen.
Jetzt redest du nur noch.
Gibst du mehrfach?
Nein, gibt es nicht.
Natürlich.
Zähl mal auf. Eins.
In Fargo, in Burn After Reading.
Okay, stopp. Lass uns über diesen Film sprechen.
und in Hail Caesar.
Da gibt es einen Koffer.
Ja, den verliert Channing Tatum, und als er den Hund auffängt. Ja, das sind schon drei.
Stimmt.
Ja, lass uns noch über Hail Caesar reden, statt über diesen Film. Der Film ist kompliziert. Ist, glaube ich, der große Punkt.
Wette, es gibt noch mehr. No Country for Old Men, da gibt es auch einen Koffer.
Ach, krass. Mhm,
den er dann über die Grenze schmeißt, in das Gebüsch, als er über die Grenze geht.
Kannst du das noch mehr im Detail beschreiben? Oder vielleicht?
Ich weiß aber gerade nicht, ob es wirklich in No Country for Old Men ist. Da hat er diesen Geldkoffer und
Now You See Me 2.
Dann schmeißt du den ins Gebüsch.
Das ist schon ziemlich interessant. Das sind ja schon vier Filme.
Oder waren es
schon
fünf?
Now You See Me 2.
Now You See Me 2. Wenn wir noch ein bisschen weiterreden, dann
Now You See Me 2.
Komplett aus.
Ich bin kurz davor.
Die Szene, in der sie den Chip stehlen, die ist schon irre witzig, oder?
Mit der Karte.
Ja, genau. Also
das Ding. Ach so, Moment. Es ist ja auch noch eine Mini-Heist vor der Heist, ne? Um es
die
noch komplizierter
ist ja an sich
zu
echt
machen.
Cool. Aber wie der ganze Film zu clever, zu lang.
Ja, also das ist wirklich eine Hass-Liebe-Szene für mich. Hass meine ich nicht wirklich, aber um das ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Sie schaffen es halt relativ easy, an diesen Chip ranzukommen und schaffen es, den Chip zu verdecken als Spielkarte.
Das war soweit auch ganz cool,
muss ich sagen. Also. Ja, mit Spielkarten kennen sie sich ja aus und können die halt auch richtig gut durch die Luft werfen und so weiter. Und irgendwie haben aber die Sicherheitsmänner Luft davon bekommen, dass irgendwas nicht ganz richtig gelaufen sein könnte.
Naja, der eine ist ja auch quasi beim Auge, der weiß ja Bescheid, der Anführer der Sicherheitsmänner. Ja. Der sagt dann ja, stopp, alles kontrollieren. Wenn der das nicht gemacht hätte, hätte das keiner mitgekriegt.
Ja.
Der ist ja auch... Ich habe mich noch gefragt, warum reagiert er so krass? Aha, weil er das wusste.
Ja, aber warum macht er das? Also ich meine, dann macht es ja noch weniger Sinn. Aber
naja, und dann haben wir halt eine Szene, in der die Charaktere, die vier Horsemen, sich halt 5 Minuten lang diese Karte hin und her werfen, durch diesen Sicherheitsraum durch, während sie von geschätzt 10 Sicherheitsmännern kontrolliert werden. Und dann durch jegliche Jackenärmel und T-Shirts gleiten lassen und hinterm Kopf verstecken, in den Haaren verstecken und zum nächsten werfen. Und es ist halt einfach irre witzig, dass diese Karte zwischen 4 Charakteren so 8 bis 9 Mal hin und her geworfen wird und keiner der Sicherheitsleute, die in diesem Mini-Raum stehen, das halt bemerken sollen. Also das ist, finde ich, eine gute Beispielszene, um diesen Film zu beschreiben. Irgendwie ist es interessant zuzugucken, aber ist, man muss schon sehr über gewisse Sachen hinwegschauen und in der Lage sein, da so ein bisschen seinen Kopf abzuschalten.
Und das ist auch Overkill, weil halt eigentlich es ja gereicht hätte, wenn Dave Franco die Karte vor der Wache versteckt hatte, bis er kontrolliert ist, was er ja offensichtlich kann.
Ja, genau.
Und das zum Beispiel, Mark, muss sagen, ist echt cool. Also so wie er sich dreht und jedes Mal quasi hinter sich versteckt die Karte. Das ist so cool. Hätten sie das gemacht, es wäre einfach cool gewesen.
Und das ist der Teil, der echt ist. Und dann diese ganzen Kartenfliegereien von einem Horseman zum anderen ist dann CGI. Und das macht es so ein bisschen kaputt.
Und da vielleicht wirklich
ist eine Unwahrscheinlichkeit nach der nächsten.
Richtig, genau. Ja. Und da vielleicht und dann wirklich ein kontinuierlicher Shot von dem Charakter zum nächsten und die Karte ist echt. Und wenn die 3 Tage gebraucht hätten, die Szene zu drehen, das wäre es doch wert gewesen. Also das hätte ich richtig gerne gesehen.
Wir haben aber quasi den Teil davor vergessen. Also davor ist irgendwie eine Mini-Heist, wo die dann noch sich einen südafrikanischen Gangster-Sohn ausborgen dafür. Und das ist alles so schnell. Ich habe die ganzen Verbindungen, wieso der jetzt da Zugang hat, habe ich nicht verstanden.
Warum borgen die sich denn aus? Was machen die da?
Die hypnotisieren ihn doch und der gibt ihnen dann sagt ihnen dann den Zugang und sie nehmen dann 4 Rollen ein, die es wirklich gibt, aber die sie nicht sind und
das habe ich schon wieder vergessen.
Es ist auch, es ist ein schwer zu fassbarer Film. Was ich aber, also ich finde, es ist ein funktionalerer Film als der erste. Das ist so meine Verteidigung davon. Ich finde, wenn man die letzten 10 Minuten wegstreicht, hat man hier zumindest Archetypen. Du hast eine Situation, wo du von Anfang an, weil die Bedrohung stehlt das jetzt, sonst sterbt ihr, die ist ja echt in jedem Fall, die man von Anfang an versteht. Und man hat so ein bisschen Setup und Payoff. Das Woody Harrelson kann am Anfang keine Karte gut schmeißen und dann bei dieser zweiten Heist hat er dann gelernt, eine Karte gut zu schmeißen. Und der Trick am Ende, also die Zaubershow in London ist mit das definitiv Magiemäßigste, wo sie immer noch tun, dass es keine Magie ist, weil Jesse Eisenberg dabei unter anderem das Wetter anhält, also den Regen in der Luft stoppt und sich selber in eine Pfütze mit Wasser verwandelt. Was laut dem Film nur ein Trick ist mit Scheinwerfern, wo ich gerne sehen würde, wie das ginge.
Das ist auch wieder so mies. Du siehst halt, der Regen wird halt durch Blitzlicht, das wird ja vorher auch schon angekündigt, das finde ich ganz gut foreshadowed, wird es quasi so, dass es in der Frequenz leuchtet, dass die Kugeln aussehen, die Regentropfen, als würden sie in der Luft stehen bleiben. Mhm. Und das ist ja okay, dass es für uns Zuschauer so aussieht, aber die Menschen in der Szene falten ihre Regenschirme ein und sie müssten ja weiterhin nass werden.
Ja, genau.
Und das sind solche Sachen. Und dann wird nämlich die ganze Szene, das ist wieder, das durchzieht den Film, der wird alles erklärt, was da gemacht wird, aber das eine, was ich, ich weiß alles, wie das gemacht wird, aber das, was ich nicht weiß, nämlich dass er sich, er lässt sich so rückwärts fallen, fällt in die Pfütze und dann liegt nur noch seine Jacke da. Das wird nicht erklärt, so als wäre das völlig natürlich. Ach ja, das ist das Normale, sich in eine Pfütze fallen lassen.
Das ist dieser bekannte Trick, also das.
Genau, und es wird das erklärt, was einfach nicht sein kann, das wird nicht erklärt.
Ich habe im Internet eine Anleitung dazu gefunden. Wir machen das einfach. Das in die Pfütze fallen lassen und zu Wasser werden, wird unser nächstes Video. 1 Million Views. Und ja, hallo Las Vegas.
Ja. Und das ist so billig. Das ist so billig. Entweder, ich glaube, das sind halt diese Szenen, wo du entweder sagen musst, mir ist das scheißegal als Zuschauer, ich investiere gar nicht mehr. Oder man regt sich nur noch auf.
Ja.
Glücklich wird man damit nicht.
Meine Verteidigung wäre, und diese Verteidigung gilt auch nur, wenn man die letzten 10 Minuten des Films wegschneidet, danach ist dann ja quasi die letzte Konfrontation mit Michael Caine und Danny Radcliffe in deren Privatflieger, wo sie die Horsemen, also was tatsächlich passiert ist, die Horsemen bringen die Bösen dazu, vor Kamera quasi zu sagen, was sie alles gemacht haben und bringen sie dazu, sie aus dem Flugzeug zu stoßen. Also es ist versuchter Mord, aber in Wirklichkeit ist es kein echtes Flugzeug, sondern das Flugzeug hat sich nie bewegt und den Horsemen geht's gut und die Polizei wartet und nimmt Michael Caine und Danny Radcliffe fest. Die Tricks, die die Horsemen davor machen, weisen quasi darauf hin, wie dieser letzte Trick funktionieren wird. Das ist zumindest ein Ansatz, Setup und Payoff.
Okay, ja.
Und das hat der erste Film gar nicht.
Das musst du, glaube ich, noch mal im Detail erklären, warum das
die Horsemen zeigen ja vier Tricks, meine ich. Einmal dies mit dem Wasser, wo dann Jesse Eisenberg auch sagt, das wird später wichtig, dass ich hier mit einem Wasserwerfer und Licht diesen Effekt mache. Dann, bei den anderen macht es nicht so viel Sinn, aber das ist quasi die Art, wie sie dann das Flugzeug so wirken lassen, als würde es fliegen, obwohl es nicht fliegt.
Das stimmt eigentlich, Henny. Wo sind denn die anderen Payoffs jetzt?
Ich weiß es nicht mehr. Es ist zumindest ein Payoff. Es ist ein Payoff mehr als im ersten Teil. Also, bei den anderen beiden weiß ich es nicht mehr.
Dave Franco macht ja diesen Trick mit den großen Karten, hinter denen Leute versteckt sind, die nachher in so hinter Türen verschwinden. Die neue in der Runde lässt Tauben fliegen.
Unendlich viele Tauben
fliegen. Und was macht Woody Harrelson? Der führt den Trick gar
das
nicht
auf, oder? Das nächste ist auch noch, dass sie Kontrolle über sämtliche Fernsehbildschirme, Scheinwerfer, Straßenlaternen und Lautsprecher in der Stadt haben. Also das ist das Nächste. Hinter denen müsste ein Riesenteam stehen. Also wer schon mal eine Veranstaltung selber organisiert hat, der weiß, wie schwierig das ist, manchmal zwei Funkmikrofone gleichzeitig laufen zu lassen.
Das stört mich tatsächlich gar nicht so doll. Das könnte ich noch glauben, wenn der Rest glaubhafter wäre.
Ja, das Ding ist halt, dass dann am Ende, das hat, fand ich dann halt beim Gucken auch enttäuschend, wo ich dachte, okay, der Film hat mich jetzt unterhalten. Es ist nicht so ein dummer Twist wie am Ende gewesen. Dann, okay, Morgan Freeman ist heimlich doch ein Guter und das Auge. Und der Hitler-Typ aus der zweiten Heist ist auch das Auge, okay. Und die Frau ist auch das Auge, okay.
Was passiert, wenn du aus Versehen deine Figuren zu sympathisch machst? Scheiße, was machen wir jetzt? Ach, das ist ja doch ein Guter.
Ich meine, mir kam tatsächlich beim Gucken so der Gedanke, also in der ersten Szene mit Morgan Freeman, okay, Mark Ruffalo hat jetzt 30 Jahre seines Lebens zugebracht, diesen Mann ins Gefängnis zu bringen, der im schlimmsten Fall einen gemeinen Fernsehbeitrag über Mark Ruffalos Vater gebracht hat. Dass Mark Ruffalos Vater sich daraufhin gedacht hat, okay, ich gehe jetzt in den Safe und schmeiß mich in den Fluss. Das ist streng genommen nicht Morgan Freemans Schuld. Und trotzdem bringt ihn Mark Ruffalo für mehrere Jahre ins Gefängnis im ersten Teil. Das ist schon krass. Vielleicht war das auch die Denkweise, weswegen sie es korrigieren wollten. Ja.
Also eine deiner Argumente, einzelne Argumente war ja jetzt, dass die Bedrohung real ist, ne? Dass die, wenn die vier Horsemen nicht den Chip stehlen können, dass dann Daniel Radcliffe sie umbringen würde. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich weiß nicht genau, ob ich, für mich fühlt sich diese Bedrohung ehrlich gesagt gar nicht so echt an. Sie kommt mir gar nicht so real vor. Das kommt einmal daher, dass Jesse Eisenberg, also alle sagen so, okay, machen wir, okay, wir machen das. Und dann sagt Jesse Eisenberg, nein, das werden wir nicht machen. Aber ich sag dir, was wir machen werden. Und in der Szene ist so ein Power-Shift, dass du das Gefühl hast, Daniel Radcliffe hat vielleicht gar nicht so sehr die Macht über die. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, Daniel Radcliffe wird so ein bisschen eingeführt als Charakter, der nicht so ganz bei sich ist, der nicht so ganz bei Sinnen ist, finde ich. Also er wirkt so ein bisschen wie ein
Kind,
losgelassenes Kind. Ja, genau. Ja, genau. Und deswegen wirkt diese Bedrohung auf mich tatsächlich gar nicht so real. Also und noch ein dritter Punkt ist vielleicht, okay, die Bedrohung mag da sein, aber der erste Teil und der zweite Teil haben es nicht geschafft, mich dazu zu bringen, mich um die Charaktere so wirklich zu scheren. Mhm. Und deswegen ist mir es auch nicht so wichtig.
Absolut gerechtfertigt. Es sind halt totale Archetypen und halt teilweise halt auch redundante Rollen.
Ja.
Ich glaube aber, dass die Bedrohung nicht so real wirkt, auch, liegt auch ein bisschen an Daniels Performance.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Weil ich finde ihn hier tatsächlich die schwache Nummer im Cast. Das, also ich weiß nicht, ob er jetzt aufschreit.
Also aber, das finde ich nicht ganz. Ich gucke ihm trotzdem noch sehr gerne zu hier. Es ist auch eine interessante Rolle, weil er halt unkontrollierter spielen kann als in anderen Filmen. Er ist ja sonst auch sehr dafür bekannt, dass er sehr kontrollierte Performances abgibt und irgendwie nuancierter. Er wurde doch damals auch berühmterweise genommen für den ersten Harry Potter Teil, weil er so eine Unbeweglichkeit an sich hatte, die ihn für die Kamera so interessant gemacht hat. Und hier hat er halt die Möglichkeit, sich von diesen bisherigen Fesseln halt sozusagen zu befreien. Aber er tut es irgendwie auf eine Art und Weise, die für mich auch nicht so ganz funktioniert hat.
Für mich hat es in der ersten Szene mit ihm funktioniert, wo es irgendwie so wirkt, okay, wir nehmen jetzt so diese inhärente Kindhaftigkeit, die Daniel Radcliffe an sich hat, und machen daraus was Böses. Und den Rest des Films ist er aber irgendwie nur so der Standard-Schurke. Also ich fand ihn, wenn ich das jetzt mit anderen Performances von ihm vergleiche, ich fand ihn in Horns und Young Doctor's Notebook auf zwei verschiedene Arten bedrohlicher als hier.
Ich fand, das war so ein bisschen so dieser Effekt, den Christoph Waltz Inspector hatte. Habt ihr den alle gesehen?
Ja, ist aber ein bisschen länger her.
Mit dir im Kino.
Also der letzte Bond. Und Christoph Waltz, der halt davor mit Inglourious Basterds halt den Mega-Bösewicht gespielt hat, einfach so einen richtig ruhigen, kontrollierten Schurken, denkt man ja erstmal perfekt, ne, für den Bond-Oberschurken. Und irgendwie total enttäuschend. Und hier dachte ich auch, ich habe das schon so gesehen, Daniel Radcliffe als Bösewicht, und es hat mir richtig gut gefallen, er so als verwöhnter Bengel, der sich nicht so schert darum, wie es anderen so geht und die halt rumkommandiert und für seine Zwecke einsetzt. Ich fand den streckenweise richtig gut, würde aber dir, Henny, auch zustimmen, dass es im Laufe des Films immer weiter verblasst, die Rolle, aber ich würde das sagen, dass es halt irgendwie auch, also es liegt am Skript.
Ja.
Die haben das sich nicht so richtig weiter gedacht, also die spielen nicht wirklich mit dieser Rolle irgendwie. Da passiert einfach nichts mehr mit diesem Charakter, der wird eingeführt und das war's.
Und die anderen Performances sind auch alle irgendwie so groß und er geht irgendwie so unter. Also wir haben ja noch nicht mal erwähnt, dass Woody Harrelson hier seinen eigenen Zwillingsbruder spielt, indem er sich eine hässliche Perücke aufsetzt. Und
das ist so furchtbar.
Es
und
so
das
spielt,
funktioniert überhaupt nicht.
Es so spielt, als würde er seinen bösen Zwilling in einer Sitcom spielen.
Ja, genau, der kommt, als würde er aus einem anderen Universum kommen. Also Woody Harrelson, unglaublich guter Schauspieler, aber das war wirklich die schlimmste Performance in dem Film.
Es also diese ist gute eine Performance. Sehr, sehr merkwürdige Performance.
Aber sie passt überhaupt rein.
Ja. Und daneben geht Daniel Radcliffe total unter, auch unter halt neben Michael Caine, wenn du die beiden nebeneinander hast. Michael Caine ist einfach noch eine ganz andere Klasse und ist so quasi so nebenher auf einmal total bedrohlich und eiskalt und du traust ihm alles zu.
Aber ich glaube, Daniel Radcliffe wirkt auch so, als ob er so ein bisschen verblasst über die Laufzeit des Films, weil er uns ja wirklich vorgestellt wird als der Bösewicht Nummer 1. Ne? Mhm. Er ist der Entführer, er ist derjenige, in dessen Haus die entführten Horsemen wieder zu sich kommen und ihn sehen sie als erstes. Er hat den Plan, er bedroht sie. Und ja, ich gebe euch recht, er kriegt ja immer weniger zu tun und das Skript vergisst ihn irgendwie so ein bisschen und ich glaube, es war wirklich viel dem geschuldet.
Ja, wobei halt die anderen, ist es auf jeden Fall. Die anderen machen irgendwie nur ein bisschen mehr aus ihren auch dünnen Figuren. Also so ein Jesse Eisenberg oder Woody Harrelson oder Morgan Freeman, wenn du denen halt eine leere Seite zum Spielen gibst, dann kommt trotzdem noch eine gute Performance bei raus, auch bei Mark Ruffalo.
Aber Dan Radcliffe kriegt ja natürlich auch als einer der wenigen Figuren, und das ist jetzt übertrieben gesprochen, hat auch keinen Twist ab, ne?
Doch, er ist der Sohn von Michael Caine, wie du aus mehreren Interviews mit Michael Caine
Das erfährt man doch recht früh, oder nicht?
Ja, das ist halt...
Nee, das ist tatsächlich erst am Ende der Twist, wo Michael Caine auftaucht.
Aber das ist ja...
Das ist erst nach der zweiten, es ist nach zwei Drittel des Films.
Naja gut, okay, das ist halt vielleicht so eine Revelation über ihn, so eine Eröffnung, er ist der Sohn, aber es ist ja kein Charaktertwist, der ist ja nicht am Ende doch gut oder sowas.
Nee, es ändert quasi nichts. Du denkst einfach nur mehr darüber nach, okay, Moment, aber ist er immer noch der tote Facebook-Typ, der er eigentlich sein soll?
Ja, ist es kompliziert.
Ja.
Ja.
Nee, aber nein, du hast recht, es ändert auf der Charakterebene nichts für ihn. Er ist trotzdem der Böse.
Aber er sieht gut aus in dem Film, er hat coole Klamotten an.
Er sieht sehr gut aus.
Und er hat den guten Bart und ja, also ich würde mir auch... Es wird ja quasi, wird ja gesagt, also der dritte Now You See Me ist ja quasi in Produktion, seit der erste erfolgreich war.
Ach echt?
Und meinetwegen kann Daniel Radcliffe da wiederkommen und aus der Rolle wieder was mehr machen.
Ja, er ist doch ein guter und
ich möchte helfen. Ich möchte ihn unbedingt als Bösewicht sehen. Also aber richtig, also richtig Bösewicht, als der Bösewicht. Ja. Nicht nur einer von vielen. Ich glaube jetzt, nachdem ich das gesehen habe, das könnte richtig geil werden.
Wenn er halt ja das entsprechende Skript kriegt und den entsprechenden Raum dafür. Ja.
Ich habe gelesen.
Und das finde ich so spannend,
ja.
Weil ich zunehmend finde, mit Harry Potter ist er berühmt geworden durch so eine dramatische Heldenfigur. Mhm. Und ich finde ihn aber genau in der Rolle eigentlich gar nicht so gut. Ich finde ihn viel besser in den Komödien, finde ich ihn bisher am besten. Und so als Anti-Helden bzw. Schurken finde ich ihn, glaube ich, noch viel besser.
Er ist gar nicht so der Strahlemann. Er ist entweder als der Trottel oder, ja, genau. Also meine Lieblingsperformances bis jetzt sind auch Horns, Young Doctor's Notebook und ich glaube What If.
Ja, What If war auch echt gut.
Der war echt gut.
Ja. Also quasi genau das, was du sagst. Das sind irgendwie seine Stärken, was er interessanterweise nach seiner Paraderolle
ganz genau, ja.
Festgestellt
hat. So schade, dass es fast niemand kennt von ihm.
Ja, das ist halt auch irgendwie auch so der Trend so der letzten Folgen. Je größer das wird, desto uninteressanter, schwächer werden seine Performances. Also
ja.
Jetzt hier die letzten drei waren ja quasi die großen Sachen jetzt, die wir jetzt allein vom Boxoffice noch hatten. Und das sind nicht die besten Daniel Radcliffe Performances und nicht die besten Filme.
Ich glaube, er ist auch wirklich jemand, der gut damit umgehen kann, wenn ihm ein bisschen Freiraum gegeben wird. So wie in diesen Sketchen zum Beispiel. Ich glaube, da ist er einfach richtig gut drin.
Er ist richtig gut in Sketchen. Also, ja. Er wäre, glaube ich, in so einer Sketchshow wäre er richtig am richtigen Platz.
Oh, hat er schon mal SNL gehostet eigentlich?
Ja. Hat er. Echt? Ich kenne aber nur zwei der Sketche davon. Die sind vom Schreiben an sich nicht so besonders. Ja, es gibt einen Sketch, der ist von ihm her witzig, aber der Sketch ist halt, was, wenn Harry Potter nach dem siebten Teil immer in Hogwarts geblieben wäre, wie so ein Typ, der seiner Schulzeit nachhängt mit Mitte 30. Mhm. Und da ist er dann mit so Halbglatze und erzählt den Schülern, die es nicht hören wollen, wie er Voldemort besiegt hat.
Okay, also ich sehe gerade, das ist alles auf Vimeo, SNL, Daniel Radcliffe, Part 1 bis Part 10. Ich gucke es mir auf jeden Fall nachher mal an. Bin gespannt.
Das machen wir für eine Sonderfolge. Ja, ich glaube, den Plot haben wir durch. Wir haben
die Chance. Wie schlimm. Ja, wir haben ihn durch. Aber warum überhaupt?
Bei den Schauspielern kann man vielleicht noch sagen, dass Isla Fisher nicht dabei ist, weil sie angeblich wegen ihrer Schwangerschaft, vermutlich aber, weil sie im ersten Teil fast gestorben ist. Das wäre so meine Vermutung, dass sie deswegen jetzt nicht unbedingt scharf darauf war.
Wie, sie ist fast gestorben?
In der Wassertankszene im ersten Teil.
Recht.
Ist sie fast ertrunken. Da ist sie unter Wasser hängen geblieben mit Handschellen und hat wie Verrückter halt geschrien. Die Leute dachten, das wäre geschauspielert und sie ist fast ertrunken.
Oh Gott, sieht man das tatsächlich auf Film?
Ist das die Szene? Ich meine, es ist tatsächlich das Take, ich weiß es aber nicht genau. Aber es
gibt
ist
ja unter Stuntman gibt es ja die Praxis, dass wenn du dir in der Szene das Bein brichst, dann muss die Szene ins Film, was ich immer noch echt ganz schön heftig finde. Mhm. Also als Beispiel zum Beispiel bei Hot Rod, wo er über den Trailer springen möchte, hat sich der Stuntman ja auch das eingebrochen oder ich weiß nicht, oder Tom Cruise den Fuß.
Wo der Stuntman mit voller Wucht in einen Wohnwagen rast mit dem Fahrrad.
Genau, und ich dachte immer, das wäre eine Puppe, aber es ist tatsächlich ein Stuntman.
Das ist ein Mensch, die Stunts sind echt.
Heftig, ne?
Das ist krass.
Oh, aber das ist irgendwie, finde ich, immer hat auch immer einen heftigen Beigeschmack, wenn man das dann so sieht und du weißt halt, was dabei passiert ist.
Das fand ich auch an
Impossible.
Revenant so schlimm. 2,5 Stunden, okay, Leonardo DiCaprio leidet sehr.
Ja, gut, aber da ist ihm ja nichts passiert. In Mission Impossible 6 bricht sich Tom Cruise im fertigen Film das Bein. Während er von einem Dach zum anderen springt.
Und man sieht es einfach. Es ist wirklich so, und das sind diese Momente, wo du eben wo diese Illusion vom Film, weil du die ganze Zeit guckst und der immer weiß, naja, ist ja nicht echt, aber dann siehst du das und naja, es ist schon irgendwie echt, teilweise. Naja.
Das ist das, was dieser Film vielleicht ein bisschen gebraucht hätte. Oder beide neue Yosemis.
Ich weiß nicht, also ich musste die ganze Zeit bei dem Film an Ocean's 11 denken und habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht Ocean's 11 richtig und der hier nicht. Und ich glaube, es wäre mal richtig interessant, so die Geschichte der Heist-Filme irgendwie sich mal anzuschauen und sich zu fragen, ob quasi die einzige Richtung, in die dieses Genre gehen kann, quasi dich immer mehr abzufacken. Also der Plan, immer undurchsichtiger zu werden. Mhm. Und ich glaube, also Icon und ich haben den zusammengeguckt und irgendwann haben wir den mal angehalten und so gefragt, warum geht's eigentlich gerade? Und wir wussten es einfach nicht. Es war uns nicht klar, worum es gerade geht.
Es war was wahrscheinlich das Ziel, der Mittelteil, ist. Ne?
Also, ja, und ich finde, bei Ocean's 11 ist immer die Struktur ganz klar. Also erstmal die Rekrutierung. Jede Figur, die rekrutiert wird, hat eine ganz klare Rolle.
Ja.
Ja, da hast du den, der plant, dann den Conman, dann hast du den Taschendieb und so. Und dann kommt, wie die das Ding planen. Du als Zuschauer weißt ganz genau, worum es geht. Was ist das Ziel? Das wird ja mal ziemlich klar gemacht. Das ist irgendwas ganz Besonderes. Und dann wird jede einzelne Etappe, es gibt dann immer diese Etappen, wo du weißt, das muss klappen. Und dann kommt das Nächste. Und dann kommt das Nächste. Und dann sehen wir auch diese Szenen, wie sie im Idealfall ablaufen. Aber es ist immer ganz klar, dass du weißt, diese Szene, die ist noch nicht passiert, sondern so soll sie passieren. Und bei Now You See Me 2 ist es so, dass du die Szenen siehst und manchmal denkst, ist das jetzt passiert? Soll es noch passieren? Oder was?
Das ist es, das stimmt total, weil genau, es fehlt die Planung.
Genau.
Und der
dann
Punkt,
weißt du, ja, mach du das. Und dann kannst du nämlich mitfiebern, weil du dann nämlich merkst, okay, jetzt geht es los. Jetzt ja. Und ich weiß ganz genau, welche Schritte kommen. Jetzt geht's los und dann kommt Komplikation. Eine Figur taucht auf, die jemand anderen kennt zum Beispiel und du denkst dir, scheiße, wie kommt die da jetzt raus? Aber es geht wieder, weil sie haben noch so ein paar Reserven in petto und dann spielen sie noch ihre letzten Karten und es kommt eine nach der nächsten Sache. Du weißt immer genau, das muss jetzt klappen. Okay, das klappt. Ja. Nächste Stufe. Und das fehlt bei dem Film.
Ja, weil der Film nicht mehr, also die wollen nicht beide mehr überraschen.
Genau.
Und dann fehlt die, weil der Film, Moment, wo ich raus war tatsächlich, wo sie irgendwie im Casino diesen Gangster, wo ich immer noch, das war so schnell.
Ach, unter dem Drachen, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja.
Wo ich immer noch nicht verstanden habe, warum, aber wo sie den erst geschnappt haben und dann waren sie aber direkt quasi ohne diese Planung direkt in der Heist drinne und nee, absolut, das ist das, was fehlt, das ist das, was es noch besser machen würde, auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, dass der Film sich da selber ein Bein stellt, beziehungsweise, wie kann man das besser ausdrücken? Der Film verwehrt sich diese Möglichkeit, glaube ich, weil der Film kann dir ja die Planung gar nicht zeigen, denn dann wäre es ja kein Trick und der Film will ja nicht nur die Charaktere in dem Film überraschen, sondern der Film will ja auch dich überraschen, aber er kann dich ja nicht überraschen, wenn er dir die Planung zeigt und deswegen darf er dir die Planung ja nicht zeigen, denn dann wäre es ja kein Trick mehr. Der Film will ja, dass du als Zuschauer machst so, oh, und wenn du die Planung wüsstest, würdest du ja nicht mehr so reagieren. Deswegen kann er ja tatsächlich nicht funktionieren wie Ocean's 11. Deswegen kann er dir die Planung nicht zeigen und deswegen kannst du eigentlich auch gar nicht mitfiebern.
Auf jeden Fall nicht so sehr. Nee, auf jeden Fall. Wobei ja Ocean's 11 ist ja das Paradebeispiel, weil Ocean's 11 ja beides macht. Du kennst den Plan und trotzdem kommt noch ein Twist und trotzdem macht es Sinn, weil du alle Infos gekriegt hast, wie dieser Twist am Ende dann während der Heist dann doch noch funktioniert.
Und manche Sachen weißt du auch nicht ganz genau, wie sie klappen.
Nee, genau, also das meine ich ja. Also quasi Ocean's 11 hat ja am Ende noch einen Twist mit dem Tresorraum, dem falschen, ausgetauschten.
Genau.
Aber du hast die Infos, du hast dieses Set schon mal vorher gesehen und es ist ein Twist, wenn sie dir das dann erklären, macht es Sinn.
Genau, da sagst du genau, ja, ganz genau, klar.
Und das hast du hier zumindest beim Flugzeug so in Ansätzen, also nicht so gut wie in Ocean's 11, nicht ansatzweise so gut wie in Ocean's 11, aber halt im Finale.
Stimmt, das mit dem Flugzeug ist schon, ja.
Halt, ne, danach überhaupt nicht mehr, die ganzen drei Twists oder was auch immer dann danach noch kommt, die haben das nicht und im ersten Teil hast du es gar nicht, weil halt der Twist, der Twist ist das Mark Ruffalo die ganze Zeit, der böse war und du kannst es eigentlich nicht wissen. Und
In Ocean's 11, kurze Frage jetzt an der Seite, ich weiß nicht, ob wir das drin haben müssen, aber in Ocean's 11, wann erfährt man da nochmal, dass George Clooney das Casino ausräumen möchte, weil der Besitzer des Casinos mit Julia Roberts zusammen ist, mit seiner Ex-Frau.
Ersten Drittel oder in der ersten Hälfte?
Recht früh. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist relativ früh, früh und, ja. Dann, und dann kommt nämlich auch gleich, dass der andere, ich glaube dann Brad Pitt oder irgendwie ein anderer Charakter weiß es quasi. Und das und die ganze Zeit wird gesagt, oh, das könnte aber ein Problem sein, das ist zu persönlich. Ja,
genau, dann kommt erst eine Konfrontation und dann wird ihm immer gesagt, jetzt pass aber auf, dass es nicht zu persönlich wird. Jetzt pass aber auf.
Ja, ich habe das Gefühl, dass Nayosimi so wäre, die würden sagen, ah, es wäre aber gut, wenn wir irgendwas davon erst am Ende erzählen würden. Ja. Die würden dann so eine Information wahrscheinlich dann am Ende rauskommen lassen und das wäre dann ein großer Twist, oder?
Mhm. Ah ja, George Clooney hat übrigens einen Zwillingsbruder und das ist der eigentliche Betreiber des Casinos.
Und er hat eine komische Perücke auf und er spricht.
Und der ist noch viel besser im Vorbereiten von Heist.
Ja, genau. Und er spricht nur so wie Woody Harrelson in diesem Film. Was ich als Schauspielmoment noch schön fand, war am Anfang wo die eine Szene, wo Mark Ruffalo noch FBI-Agent ist und wo er seinen Mitarbeitern quasi vormachen muss, dass er nicht zu den Horsemen gehört, wo er das aber so spielt wie in so einer Komödie, also so von wegen so wie so ein Trottel, der gerade versucht so zu tun.
Der völlig verrückt geworden ist.
Und der erste Now You See Me wäre 100% besser, wenn er den ganzen Film über so wäre, weil er schlecht daran zu verstecken, dass er
der Böse ist. Übrigens, Henny, ich weiß nicht, ob du die Schauspielerin kennst, aber was würdest du sagen, wie alt ist die schwarze, die Chefin von
Mark Ruffalo? Ja, stimmt.
Die für zwei Szenen vorkommt? Weiß ich nicht, ich hätte sie jetzt. Wenn du so fragst, ist sie wahrscheinlich 19 oder so, aber ich hätte sie jetzt Ende 30, Anfang 40 geschätzt.
Ja, witzig, ne? Die ist 49.
Okay, das hat mich jetzt in die andere Richtung überrascht.
Das ist echt Wahnsinn, oder? Ja. Ich dachte, die ist auch so Anfang 30 vielleicht.
Ja.
Und dachte so, warum ist die so jung? Das ist doch nicht die Chefin. Und die ist einfach 49 und die sieht null so aus.
Ich dachte, du das fragst mich nach Lizzie Caplan, die hier die Frauen-Horseman-Rolle spielt.
Ja, es tut mir sehr leid, aber die Frau ist echt, über die möchte ich eigentlich gar nicht reden. Also
die Rolle ist sehr nervig.
Zana Lathan oder so. Ja.
Aber vielleicht können wir da ganz kurz einschieben. Was ist denn die beste Rolle von Isla Fisher? In welchem Film?
Natürlich Hot Rod.
Da können wir vielleicht kurz ein Zitat aus Hot Rod einblenden.
Die Frau heißt übrigens Isla.
Isla?
Okay. Ja. Also wie Island, ne? Ah. Ja. Ich dachte auch mal, dass sie Isla heißt.
Ich finde ansonsten halt nur, ja, ich meine, es ist ein Wahnsinnscast. Das ist so ein bisschen die Sache, die schade ist. Es ist ein Wahnsinnscast, eine Wahnsinnsprämisse.
Müssen wir mal von vorne anfangen. Ich habe Isla gesagt.
Ich schneide das raus. Und ich wünsche mir einfach, dass es halt, also ich mochte den jetzt mehr als den ersten, aber ich wünschte mir quasi, dass wenn sie einen dritten machen, dieser Aufwärtstrend, also den ich jetzt wahrnehme, den ihr beide nicht so wahrnehmt, dass der weitergeht und dann das halt ein Franchise ist, was drei Filme braucht, bis es einen guten Film macht. Aber dann hättest du einen guten Heist-Film mit Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, die alle wahnsinnig gut sind. Also,
ja, ich habe leider gelesen, dass dem Studio scheinbar die Kingsman-Filme wichtiger sind. Und deswegen Mario Simi 3 erstmal hinten angestellt ist.
Das macht Sinn, weil also quasi der Film hier war ja 2016, 2013, 2016 und dann sind es jetzt schon 5 Jahre seit dem letzten Teil und wer will den gucken? Theoretisch ist ja auch irgendwie ein ein chinesisches Spin-off geplant mit dem einen chinesischen Charakter. Was aber wahrscheinlich auch, also ich glaube auch nicht, ich glaube bei beidem nicht mehr, dass es passiert. Wer weiß. Studios sind seltsam, aber es sieht so danach aus, als würde es zumindest nicht schnell passieren.
Ja. Die Horsemen kann man die auch woanders einsetzen, in einem anderen Teil der Welt eigentlich? Oder geht es nur in so westlichen Demokratien?
Ich meine, Teil hier spielt in Macau, ne? Also.
Danke.
Um den Markt
anzubieten. Ich habe nur gerade so gedacht, die haben also ein Jahr einfach nichts gemacht und so. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist irgendwie Facebook anzugreifen. Gibt es nicht irgendwie noch andere Leute, die man...
Ich meine, das finde ich auch irgendwie interessant, dieses total strange Worldbuilding finde ich ja, also sowas mag ich ja immer, dass das hier eine Welt ist, in der es einerseits gibt es einen Magier-Geheimkult, der hinter allem steckt, und andererseits diese Hauptfiguren, das sind ja quasi Berühmtheiten und Magier und Bankräuber. Das ist eigentlich, ich finde das cool. Also ich ich würde mir das halt in einem Film wünschen, der halt noch, der noch besser funktioniert, mit genau dem Cast.
Ja, es ist schon schade, und auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
Ja. Was wären eure größten Wünsche für Now You See Me 3?
Mark Ruffalos Vater ganz lebt wild. Doch noch, Daniel Radcliffe wird böse, Morgan Freeman nimmt eine Maske ab und ist in Wahrheit eigentlich wer könnte er sein? James Franco und Dave Franco und James Franco sind im Film echte Brüder, und James Franco ist in dem Film auch echt ein Movie-Star, genau wie Julia Roberts in Ocean's 12. Und
James Franco spielt
sich selbst, also genau. Und irgendwas aus dem ersten Teil passiert zeitlich erst nach dem dritten Teil, dass sie so einen Zeitloop drin haben, also solche Sachen einfach.
Sehr gut. Sehr gut.
Ich wünsche mir, dass Atlas das Auge total korrumpiert, weil er so ein Egomane und Machtmensch ist, und das plötzlich zu so einer Schurkenveranstaltung wird, und Daniel Radcliffe entdeckt das Gute in sich, er ist 25 Jahre älter, gründet einen neuen Magier-Geheimbund, der so ein bisschen wie so eine Renaissance auf das Alte zurückgreift und das wiederbeleben möchte. Und gegen die alten Zauberer kämpft, die jetzt irgendwie so 70 Jahre alt sind oder so.
Oder der Fast and Furious 8-Weg. Die Horsemen müssen mit Daniel Radcliffe zusammenarbeiten, weil sie eine Zaubermission machen müssen, die sie nur mit seiner Hilfe bestehen können. Und es sind aber Spannungen im Team, weil er ist eigentlich der Böse.
Ah.
Ja. Oder Crossover mit Das ist das Ende. Und die Horsemen müssen die Apokalypse überstehen. Okay, haben wir noch irgendwas?
Was ich auch richtig genial finde, wäre, wenn es im dritten Teil darum gehen würde, dass die Schauspieler davon überzeugt sind, dass die Filmrealität die richtige Realität ist und alles drumherum, was sie machen, Pressetouren und so weiter, gespielt ist. Und wenn das der dritte Teil ist. Also
auch
so eine Meta- Geschichte. Ja. Und dann herausfinden, dass sie nur hypnotisiert wurden, dass die Filme nur Filme waren. So, jetzt hab ich's.
Oder nee, Quatsch, Lionsgate, wenn ihr das hört, ruft uns an. Also ich glaube, wir haben die nächsten, was waren das, 5, 6 Filme im Franchise.
Wollen wir eine eigene Produktionsfirma gründen und uns Lionsgate nennen? Also so wie Lion, so Anfänger?
Auf jeden Fall. Ich denke auch nicht, dass wir verklagt werden. Ich halte das für absolut unwahrscheinlich, dass es irgendwelche rechtlichen Folgen nach sich bringen wird. schön. Dann sind wir damit durch. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch, oder hoffe ich, sind wir jetzt auch durch diesen Sumpf an doch enttäuschenden Filmen, 3 am Stück, quasi durch.
Es liegt nicht an Dan Radcliffe, müssen wir nochmal sagen. Er hat sein Bestes gegeben.
Aber nächstes Mal wird bestimmt groß, weil es ist ja unsere Jubiläumsfolge, die 25. Radcliffhangers-Folge.
Oh, das ist perfekt, weil es ist auch genau der Film, wegen dem wir das Ganze, glaube ich, gestartet haben. Swiss Army Man. Eine Wahnsinns-Performance von Daniel Radcliffe, wie ich finde. Aber dazu mehr. Im nächsten Monat. Bis dahin könnt ihr uns bei Instagram unter Zebra-Papagei-4-Real finden, bei Twitter und YouTube als Zebra-Papagei und auch bei Facebook als Zebra-Papagei.
Handy, das ist das erste Mal in 24 Folgen, dass du nicht fragst, wo kann man uns finden, weil du die Hoffnung aufgegeben hast, dass das Segment normal verläuft.
Völlig drin aufgegeben.
Weil beim letzten Mal kam nämlich im
wir können die Magie nicht nochmal aufleben lassen, glaube ich.
Nee, das können wir nicht. Vielleicht kann auch Now You See Me die Magie nicht wieder aufleben lassen. Bis dahin würde ich sagen, ich meine, wir nehmen das ja heute auf im Wetterchaos 2021, zugeschneit und zugeweht. Passt auf euch auf. Wer weiß, vielleicht ist nächsten Monat ja, wenn diese Folge rauskommt, der Schnee hoffentlich weg.
Denk mal, dann ist wieder Frühling.
Ich hoffe was.
Genießt den Frühling, genießt das gute Wetter.
Genau, werdet nicht krank und macht es gut, bis
werdet es wieder keine Magier.
Gleiche Welle, gleiche Daniel Radcliffe-Stelle.
Mit Welle meinst du Corona? Radcliffe-Hangers.